Guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz über die Ergebnisse der Allianzgruppe zum zweiten Quartal 2021. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund. Die Telefonkonferenz ist wie immer auf 60 Minuten bis 9.30 Uhr angesetzt. Wie gewohnt wird unser Finanzvorstand Giulio Terzariol Sie durch die Quartalsergebnisse führen, um im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Aber zuerst wird unser Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte mit Ihnen seine Sicht auf die Ergebnisse, die jüngsten Ereignisse und den Ausblick für die Allianz teilen. Wenn es heute aufgrund des geänderten Setups zeitlich nicht möglich sein sollte, alle Ihre Fragen zu beantworten, stehen ich und meine Kolleginnen aus der Finanzkommunikation Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Hiermit übergebe ich das Wort an Herrn Oliver Bäte.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke, Herr Klotz. Herzlich willkommen zu unserer Presse-Call zum Ergebnis des zweiten Quartals bzw. des ersten Halbjahres. Meine Damen und Herren, dies war ein außergewöhnliches Quartal, kann man sagen. Und ich möchte mich direkt an Sie wenden und natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen und andere Interessengruppen in ihm einen möglichst umfassenden Überblick über unsere Leistungen, natürlich auch unsere Herausforderungen als Unternehmen zu geben. Die Allianz hat heute wieder sehr gute Ergebnisse vorgelegt, die Stärke unserer Strategie, aber vor allen Dingen unseres Unternehmens und vor allen Dingen ihre Kapitalkraft und ihre Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Wie Sie gesehen haben an den Zahlen, ist die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen ungebrochen. Das Wachstum, die Erträge, der Gewinn sind sämtlich gestiegen. Aber ich kann Ihnen sagen, auch das, was Sie nicht in den Zahlen sehen, auch Kundenzahlen und Mitarbeiterzufriedenheit steigen weiter. Wir hatten Ihnen schon zum Ergebnissen 2020 gesagt, dass in 2020, so schlimm und schrecklich dieses Jahr war, die Kundenzufriedenheit bei der Allianz und die Mitarbeiterzufriedenheit so hoch war wie noch nie. Und auch daran messen wir uns ständig, nicht nur an den Finanzergebnissen. Und die Feedbacks der Kunden sind nach wie vor sehr stark. Ich komme dazu aber nachher, denn das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen weiter liefern. Die Mitarbeiter, und damit fange ich an, unserer Schaden- und Unfallsicherung stellen im Moment wieder ihre Widerstandsfähigkeit bei der Bewältigung sehr schwerer Naturkatastrophen unter Beweis. Zweitens, die hohe Nachfrage nach unseren Lebens- und Krankenversicherungsprodukten führt nicht nur zu einem dynamischen Umsatzwachstum in einem extrem schwierigen Umfeld. Wir gewinnen Marktanteile und dabei produzieren wir sehr, sehr nachhaltige Ergebnisse, die nicht durch Einmaleffekte getrieben sind, sondern eine sehr, sehr starke Leistung aus der Umstellung, die wir jetzt seit 5 Jahren betreiben in unserem Produktportfolio, was besser für Kunden ist, besser für unsere Mitarbeiter, weil klarer und besser für unsere Aktionäre. Auch unser Asset-Management-Geschäft wuchs weiter und erreichte wieder mal einen Hochstand bei Vermögen und Profitabilität. Das heißt, wie Sie sehen, wir haben in allen Geschäftsbereichen eine hohe Dynamik bei Wachstum, Profitabilität und Kapitalkraft. Und trotz enorm anstrengender Rahmenbedingungen. Wir profitieren nicht von Sondereffekten oder dem Release von irgendwelchen Reserven. Es kommt alles aus der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Unsere Kapitalkraft, schon angesprochen, ist enorm stark. Die Solvenz liegt bei 206% und sie wird ständig und weiter gestärkt. Deshalb erwarten wir jetzt, dass unser Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2021 in der oberen Hälfte unseres Zielbereiches liegen wird. Und wir haben deshalb jetzt auch den ursprünglich vorher mal versprochenen Share-Buyback in Höhe von 750 Millionen, den wir wegen der Covid-Jahre und wegen Vorwiss temporär aussetzen mussten, wieder nachgeholt, um das Versprechen, das wir unseren Aktionären gegeben haben, einzuhalten. Denn wir versprechen nicht nur unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren Aktionären Verlässlichkeit. Und dieses Versprechen, was wir mit dem Share Buyback gegeben haben, wollten wir halten und wir können es halten. Und nicht, indem wir uns verbiegen, sondern unsere Kapitalgenerierungskraft ist so stark, dass wir dieses leichtens tun konnten. Bevor Herr Terzariol jetzt in unser CFO im Detail auf die Ergebnisse eingehen wird, würde ich jetzt mich gerne auch in meinen Bemerkungen auf 3 Themen noch mal etwas vertiefter konzentrieren. Erstens würde ich etwas gerne sagen zu dem Thema Naturkatastrophen, die wir jetzt alle erleben. Sie werden auch im dritten Quartal die Ergebnisse, aber vor allen Dingen die Organisation und die Kundennähe der Allianz beeinflussen. Zweitens darüber berichten, was wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, vor allen Dingen im Rahmen des zum Thema Impfen, weil wir der Meinung sind, Covid wird nur beherrschbar werden, wenn wir unsere Bevölkerung flächendeckend impfen und nicht, wenn wir sie einsperren. Und drittens, natürlich muss ich in diesem Zusammenhang über den Kontext und die Perspektive unserer aktiven Offenlegung Anfang der Woche bezüglich der Neubewertung der Risiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten rund um das Thema AGI US Structure Alphas. Das kann ich tun nur im Rahmen strenger rechtlicher Rahmenbedingungen. Ich bitte darum um Verständnis. Alle, Sie sind erfahren, Sie wissen, dass bei US-Rechtsverfahren sehr strenge Regeln gelten zu dem, was man sagen kann, vor allem wie man es sagen kann. Ich weiß, Sie haben dafür Verständnis. Ich komme zum Thema Naturkatastrophen. Ich selbst komme aus Köln, 20 Minuten von Euskirchen und den Schwerpunkten der Überschwemmungen betroffen, vor allen Dingen der Todesfälle, die schrecklich sind für die Menschen vor Ort und für unsere gesamte Gesellschaft. Ich bin persönlich dem Verlust verbunden. Bei mir war es einfach, da war nur der Keller geflutet. Bei vielen anderen ist Haus und Hof weg, ist die gesamte Habe weg und sie kommt auch so schnell nicht wieder. Ich bin sehr stolz darauf, welche die Rolle die Allianz bei der Schadensbegrenzung, vor allen Dingen aber auch als Partner bei der Schaden- und bei der Bewältigung der menschlichen Herausforderungen vor Ort spielt. Insbesondere möchte ich den unermüdlichen Einsatz unserer Vertreterinnen und Vertreter vor Ort mit einem dicken Kompliment ausstatten. Bernd war eine Katastrophe, übrigens nicht nur im Westen Deutschlands, sondern auch in Benelux, nicht nur in der Allianz Versicherungs AG, sondern auch für die AGCS. Und wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir unseren Kunden mehr als 900 Millionen Euro allein aus dem Sturm Bernd auszahlen werden. Wir handeln schnell, unbürokratisch, um die Schäden zu begleichen. Ich habe mich davon selber überzeugen können vor Ort. Wir haben mehr als 230 Schadenexperten in den überschwemmten Gebieten gesteckt, um so Kunden so schnell wie möglich zu unterstützen. Wir leisten Vorauszahlungen bis zu 10.000 Euro pro Kunde. Wir haben viele, viele Stromgeneratoren, mehr als 2.000 Trocknungsgeräte bereitgestellt und auch Generatoren für Leute, die gar keinen Strom haben. Die Allianz Deutschland spendet mehr als 1 Million an die beteiligten Hilfsorganisationen, hat ein Konto eingerichtet, auch auf dem die Allianz Mitarbeiter persönlich spenden können. Auch das werde ich persönlich natürlich auch tun. Und zusätzlich als Zeichen der Solidarität haben wir einen Allianz Direkthilfefonds eingerichtet, bis zu 1 Million, vor allen Dingen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen wir einige in der Region haben, zu unterstützen. Das ist uns wirklich wichtig, dafür sind wir wirklich da. Viele fragen immer, ist die Allianz da? Und ich würde auch nochmal sagen, es ist nicht nur ein Thema in Deutschland, es ist tatsächlich in Nachbarländern auch gewesen. Und bereits im ersten Quartal hatten wir Naturkatastrophen, nicht in dem großen Umfang und in anderen Ländern, es nimmt weiter zu. Und wir reden seit Jahren zusammen hier immer abstrakt über das Thema Klimawandel und dass es beherrscht werden muss. Jetzt wird ganz klar, wir müssen etwas tun und nicht nur Schäden bearbeiten, beheben und adressieren. Sie müssen sie verhindern. Das zweite Thema, über das ich heute sprechen wollte, ist das Thema Covid-19. Viele, viele von uns fahren in Urlaub, und wir alle fühlen uns nach 1,5 Jahren, jetzt wird es Zeit, endlich aufzuhören. Wir befinden uns hier in Europa und in Deutschland insbesondere mittlerweile in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Die Impfkampagne hat am Anfang enorme Erfolge gezeigt. Wir können stolz darauf sein. Wir kritisieren uns immer. Ich glaube, wir waren sehr erfolgreich. Und bei der Allianz unterstützen wir als globales Unternehmen die Impfkampagnen in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Die Allianz führt konkret in 15 Ländern selbst Impfkampagnen durch. Da, wo wir können, tun wir das. Und wir haben nicht nur unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angeboten, sie zu impfen, sondern auch ihren Familien. Wir haben in unseren Allianz-Impfzentren mittlerweile mehr als 23.000 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Und wir lassen nicht locker. Auch hier in der Zentrale in der Königinstraße werden jeden Tag Menschen geimpft. Bitte helfen Sie dabei, unsere Mitbürger davon zu überzeugen, dass Impfen die einzige verlässliche Methode ist, Covid in den Griff zu bekommen. Das wäre uns sehr wichtig. Nun zu dem Thema Ad-hoc-Veröffentlichung, die wir am Sonntagabend nach einer Neubewertung der Risiken im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds aktiv angekündigt haben. Es war eine wirklich schreckliche Woche für uns, vor allen Dingen für mich persönlich. Aber aufgrund der kurzfristig erhaltenen Informationen mussten wir das mit den Structured Alpha Fonds verbundene Risiko neu einschätzen. Insbesondere aufgrund der Untersuchung des Departments of Justice. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht angesichts der anhängigen Ermittlungen und Rechtsstreitigkeit ins Detail gehen kann. Aber seien Sie versichert, dass sich die grundlegenden Sachverhältnisse gründlichst geprüft werden. Die Neubewertung des Risikos hat uns veranlasst, eine Ad-hoc-Vermitteilung zu veröffentlichen. Das haben Sie am Sonntagabend gesehen. Wir bedauern sehr die Auswirkungen und die kurzfristigen Auswirkungen dieses Schrittes, da er sich erheblich auf unseren Aktienkurs negativ ausgewirkt hat. Wir mussten nicht nur im Einklang mit den geltenden Gesetzen handeln, die in Deutschland auch nicht nur in den USA sehr streng sind, aber wir glauben, dass eine offene, frühzeitige Kommunikation zwingend erforderlich und ganz zu unseren Grundsätzen von vollständiger Transparenz passt. Zu sehr ist immer wieder die Versuchung da, dass solche Themen vor sich herzuschieben, wenn es irgendwie passt. Das gehört nicht zu dem und unserem Geschäftsgebaren. Wir haben uns schweren Herzens entschieden, kurzfristig die negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, um langfristig das Unternehmen zu schützen. Unsere Entscheidung, den Markt sofort zu informieren, basiert auf der rechtlichen Einschätzung, aber es reflektiert auch unser Wertegerüst und unsere Kultur. Beachten Sie bitte, dass es im Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre und des Unternehmens ist, die Integrität des behördlichen Prüfungsverfahrens vollumfänglich zu respektieren und zu unterstützen. Wir kooperieren und zwar seit Anfang letzten Jahres, also seit Anfang der Untersuchung, voll aktiv und vollständig mit den Behörden, also nicht nur reaktiv. Wir machen mit und wir sind ein Partner. Und zwar sowohl mit dem Department of Justice und der SEC. Was unsere zivilrechtlichen Verfahren betrifft, die wir letztes Jahr bekannt gegeben haben, werden wir weiter die Interessen unserer Aktionäre mit Disziplin und Nachdruck verteidigen. Es ist wichtig allerdings, die jüngste Offenlegung in die richtige Perspektive zu rücken, insbesondere im Kontext der starken globalen Aktivitäten der Allianz, unserer Erfolgsbilanz und unserer Unternehmensführungsprinzipien. Dieses Ereignis und das, was sich da abspielt, hat überhaupt nichts mit dem Ethos, der Leistungsfähigkeit oder der Kultur der Allianz irgendetwas zu tun. Als Investoren verstehen wir die Verärgerung unserer Kunden darüber, dass die Structured Alpha Investition für sie nicht die erhoffte Performance gebracht hat. Man kann jetzt lange argumentieren, das war ein Hochrisikoprodukt, lalalala. Am Ende des Tages ist es wichtig, wie Kunden darüber nachdenken. Und das muss der Grundsatz sein, nach dem wir handeln. Als ein Unternehmen, das auf Integrität besteht, messen wir die Auswirkungen deswegen dieses Ereignisses nicht nur in finanzieller Hinsicht logisch. Das Vertrauen der Kunden ist uns das Wichtigste. Und bitte haben Sie nochmal Verständnis dafür, dass ich angesichts der anhängigen Ermittlungen nicht ins Detail gehen kann. Aber nochmal, seien Sie versichert, aufgrund der dahinterliegenden Sachverhalte sind wir in voller Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Behörden, die sich übrigens super professionell uns gegenüber verhalten und mit uns zusammenarbeiten. Wir haben nur mal als Hintergrund bereits direkt bei Klageerhebung ist die SEC dazugekommen und haben mit denen von Anfang an zusammengearbeitet und mehr als 1 Million Dokumente, E-Mails reviewed. Und wir mussten leider jetzt feststellen, vor ganz kurzer Zeit, dass sich daraus bestimmte Implikationen ergeben werden. Darüber werden wir in Zukunft noch berichten. Das Wichtigste ist, darüber nachzudenken, was lernen wir daraus? Wir hatten zujüngst den CEO von Microsoft zu Gast bei uns in den Führungskräftetagen. Der hat sehr treffend gesagt, wir müssen als Organisation, globale Organisation, kommen von Organisationen, die glauben, alles zu wissen, zu Organisationen, die wollen alles lernen. Das gilt auch für uns. Zweitens ist für Sie wichtig zu wissen, meine Damen und Herren, dass unsere Energie und unsere Bemühungen, diese Angelegenheit zu verstehen, weit über unsere umfassende und aktive Zusammenarbeit mit den Behörden hinausgeht. Die Allianz hat diese Angelegenheit äußerst aktiv gestaltet. Als wir im vergangenen Jahr von der Entwicklung des Fonds erfuhren, haben wir mit einem multidisziplinären Team funktionsübergreifend und mit Unterstützung renommierter externer Rechts- und Wirtschaftsberater intensive Überprüfung der Produktperformance vorgenommen. Und in jüngster Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit den Behörden forensische Überprüfungen ergänzt, um die Ursachen zu verstehen und notwendige Aktualisierung und Verbesserung unserer etablierten Verfahren zu identifizieren und schleunigst zu implementieren. Und vielleicht nochmal als Rekapitulation, wir haben auch im Hinblick auf das Geschäft von Allianz Global Investors als Ganzes frühzeitig gehandelt. Ich würde da gerne nochmal so draus gehen. Nach der Verkündigung unserer Strategie Simplicity Wins in 2018 war es uns am Ende 2019 vollkommen klar, wir müssen das Geschäftsmodell und die Organisation von AGI fundamental neu aufstellen. Wir haben das Management-Team Ende 2019, Anfang 2020 radikal verjüngt und verschlankt. Und wir haben ein umfassendes Programm aufgesetzt, unser Produktangebot zu straffen. Als ein Beispiel, wir haben bereits Anfang letzten Jahres gesagt, mehr als 40% der Investmentstrategien sollen abgeschafft und vereinfacht werden. 93 der 185 Strategien wurden schon umgesetzt und geschlossen. Die nächsten 91 kommen in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Diese Bemühungen von Vereinfachung sehen Sie in vielerlei Hinsicht und ich würde Ihnen gerne einige Beispiele dazu geben. Insbesondere vermerken, dass das, was mit Structured Alpha zu tun hat, ein kleiner Ausschnitt dessen ist, nicht nur was die Allianz macht, auch dessen, was Allianz Global Investors macht. Insbesondere sind diese Produkte überhaupt nicht repräsentativ für unseren Anlageerfolg. 2019 waren wir noch sehr unzufrieden mit der Anlageperformance von AGI. Mittlerweile übertreffen 77% der Vermögenswerte die jeweilige Benchmark auf Einjahressicht, 69% die Benchmark auf Dreijahressicht und fast 48% des Fondsvermögens ist im oberen Dezil in den Top 10% der Dreijahres Morningstar Peer Rankings. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, was die Investmenterfolge angeht. Und das spiegelt sich auch in den Feedbacks der renommierten Beratung Greenwich Associates, die die Qualität und die Kundenzufriedenheit von Asset Management Produkten bewertet. Allianz Global Investors ist nun im obersten Quartil angekommen und gilt als Qualitätsführer in einer Reihe von Segmenten. Da gab es Fragen, warum wir jetzt eigentlich keine Rückstellung bilden. Wir können das leider nicht. Ich war ja selber mal CFO, ich verstehe ein bisschen was zu dem Thema. Zu diesem Zeitpunkt können wir die Auswirkungen und die Abschwächung der fraglichen Angelegenheiten nicht zuverlässig bewerten. Sobald die Voraussetzungen aber erfüllt sind, meine Damen und Herren, werden wir natürlich eine Rückstellung bilden, die nach unserem besten Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt dann die künftigen Quartale vor wesentlichen Auswirkungen schützt und es den Anlegern ermöglicht, am EPS-Wachstum teilzuhaben, das klar werden wird. Dieser Event wird Spuren hinterlassen, aber die erfolgreiche Allianz nicht von ihrem Weg abbringen. Dies vorausgesetzt beeinträchtigt die Angelegenheit rund um Structured Alpha also nicht unsere Fähigkeit, Kapital auf flexiblerer Basis zurückzugeben oder zu investieren in Wachstum und Innovation. Vorausgesetzt, dass wir nach wie vor unser Kapitalisierungsniveau vorsichtig managen und keine besseren Möglichkeiten haben, das Kapital einzusetzen. Und der heute angekündigte Aktienrückkauf ist ein klarer Beweis dafür, dass wir die Möglichkeiten nicht nur haben, sondern sie auch einsetzen. Und wir werden eine sorgfältige Balance nach wie vor ausüben zwischen Investitionen in Innovation und Wachstum und Kapitalreturns, wo wir nicht erfolgreich investieren können. Beides können wir uns leisten, ganz anders als viele Wettbewerber. Und vielleicht noch als letztes ein kleiner Hinweis. Wir haben ja eine Dividendenpolitik, die einen Ratchet vorsieht. Das Minimum ist immer die letzte Dividende. Das steht bei uns eigentlich nie in Frage. Abschließend würde ich noch gerne etwas sagen zum Thema Vermögensverwaltung in Summe, weil viele immer fragen, wo steht das eigentlich? Sie sehen das an unseren Zahlen, an der starken Entwicklung dieses Geschäftssegments. Das Asset Management ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wertversprechens an unsere globalen Kunden. Und die Bedeutung wird in den nächsten Jahren nur zunehmen. Global gesehen entwickelt sich die Global Investors hervorragend. Allein im vergangenen Quartal verzeichnen wir 17 Milliarden Euro an Zuflüssen von Drittkunden in allen wichtigen Anlageklassen. Und das ist spitze. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss kommen und Herrn Terzariol übergeben. Und bevor ich das tue, nochmal ein großes Dankeschön an die Kollegen bei Allianz Global Investors für alles, was sie leisten und alles, was sie jetzt aushalten müssen. Der Vorstand steht an ihrer Seite. Bitte schön.
Danke, Herr Bethe. Meine Damen und Herren, in Kürze wird Herr Terzariol Ihnen die Zahlen erklären. Anschließend haben wir eine Frage- und Antwortrunde. Bei der Telefonoption drücken Sie bitte Stern 5, wenn Sie per Webaudio dazugeschaltet sind, bitte Talk Request-Taste. Hiermit übergebe ich an Giulio Terzariol.
Danke, Holger und Herr Bethe, und guten Morgen. Ich freue mich, wie immer, die Ergebnisse der Allianz präsentieren zu dürfen. Und auf Seite 3 starten wir mit einem Überblick für die Zahlen der ersten Jahreshälfte. Und wie Sie auch selber sehen können, sind die Zahlen ausgesprochen gut. Die Einnahmen sind um 5% gewachsen und alle Segmente haben zu dem Wachstum beigetragen. Der Betriebsgewinn liegt bei 6,7 Milliarden Euro. Das ist deutlich gestiegen verglichen zu dem Vorjahr. Aber noch wichtiger, ist deutlich besser als unsere Erwartung von 6 Milliarden, wenn man unsere Prognose von 12 Milliarden für das Jahr geteilt durch 2 nehmen. Und auch bezüglich des Betriebsgewinns, alle Segmente haben zu der guten Entwicklung beigetragen. Der Jahresüberschuss liegt bei 4,8 Milliarden. Das ist echt ein gutes Ergebnis. Und dann auch wichtig, alle operationellen KPIs deuten in die richtige Richtung. Die Combined Ratio ist deutlich besser geworden als im Vorjahr und das entspricht im Grunde genommen auch unserer Zielsetzung von 93%. Die Neugeschäftsmarge ist auch gestiegen und der Wert des Neugeschäfts entwickelt sich sehr dynamisch. Und dann in Asset Management, die Cost-Income Ratio ist gesunken und die Netto-Mittelzuflüsse sind sehr gut, sowohl bei PINK und auch, als auch bei AGI. So, ich würde sagen, die Zahlen sind gut, aber die Qualität der Zahlen ist auch sehr wichtig und die Qualität ist ausgesprochen gut oder ich würde sogar sagen ausgezeichnet. Auf Seite 5 haben wir den Überblick für die Zahlen des zweiten Quartals. Es ist mehr oder weniger ein Copy and Paste für die Zahlen von den 6 Monaten. Die Einnahmen sind eigentlich in einen zweistelligen Bereich gestiegen. Und alle Segmente haben zu diesem Wachstum beigetragen. In Lebenskrankenversicherung sehen wir eine Wachstumsrate von fast 20%. In Asset Management liegen wir sogar über 20%. Und auch in Schadenunfallversicherung haben wir eine gute Wachstumsrate von 3,6% verzeichnet. Der Betriebsgewinn ist mit 3,3 Milliarden deutlich über das Vorjahrniveau und wenn Sie sich daran erinnern, ist auf dem Niveau auch vom ersten Quartal 2021. So im Grunde genommen laufen wir unter diesen Marktbedingungen auf dem Niveau von 3,3 Milliarden per Quartal. Der Jahresüberschuss liegt bei 2,2 Milliarden, deutlich besser als im Vorjahr. Und auch im zweiten Quartal haben wir bei allen operationellen KPI eine Verbesserung gesehen, was die Combined Ratio angeht, was die Neugeschäftsmarge angeht und auch was die Cost-Income Ratio angeht. So ein starkes Bild auch für das zweite Quartal. Jetzt auf Seite 7. Die Solvenzquote ist weiterhin stark mit einem Niveau von 206%. Die Solvenzquote ist um 4 Prozentpunkte gesunken, verglichen zu dem Niveau von März. Aber das war auch erwartet. Das ist aufgrund der Rückzahlung von den nachrangigen Verbindlichkeiten, die wir eher in Juli betätigt haben. Aber wir müssen das schon berücksichtigen in der Darstellung von unserer Solvenzquote. So, wie erwartet, eine Senkung, aber ein gutes Niveau mit 206% und die Sensitivitäten sind mehr oder weniger unverändert geblieben, verglichen zu den Sensitivitäten, die wir im März für den Monat März gezeigt haben. Was ist wichtig auf Seite 9 ist, dass die organische Kapitalgenerierung sehr gut ist. Vor Steuern, vor Dividenden liegt die organische Kapitalgenerierung bei 8%. Wenn wir die Steuern und die Dividenden abziehen, sind wir bei 3%. Unsere Erwartung war eher 2% pro Quartal, so liegen wir ein bisschen drüber und die Erwartung für das Jahr war 8% Kapitalgenerierung. Jetzt würden wir erwarten eine Kapitalgenerierung von 10% plus. Ansonsten unter Capital Management und Management Action sehen Sie die Auswirkung von der Dividende. Da werden wir die Dividenden abgezogen. Das sind die zukünftigen Dividenden, die wir nächstes Jahr zahlen werden. Und dann auch dort haben wir diesen Effekt aus der Rückzahlung von unseren nachrangige Verbindlichkeiten. So eine gute Solvenzquote, und das ist auch wichtig, dass wir unsere nachrangigen Verbindlichkeiten nach unten gebracht haben, haben wir auch eine gewisse finanzielle Flexibilität, was die Zukunft angeht. Und jetzt würde ich gerne zu den Segmenten kommen, und wie immer starten wir mit dem Schadenunfallversicherungssegment und mit den Wachstumsraten. Dem Schadenunfallversicherungssegment, wie gesagt, ist die Wachstumsrate mit 3,6% gut. Wir haben eine erfreuliche Entwicklung in Deutschland, auch in Australien und in Osteuropa. Und dann, Sie sehen auch die Aufholung bei Allianz Partners. Das hat zu tun, dass im Vorjahr klarerweise die Prämien der Reiseversicherung waren sehr niedrig. Wir sehen jetzt eine Recovery. Wir sind noch nicht auf dem Niveau von 2019, aber insbesondere in den USA haben wir eine Aufholung gesehen. Wo wir eine negative Wachstumsrate sehen, das ist in der Regel auf Sanierung zurückzuführen. Das wäre der Fall zum Beispiel bei AGCS. Wir haben intensive Sanierung im Vorjahr gemacht, und da sehen wir schon noch die Effekte. Oder wie in Spanien, wir halten fest an unsere Profitabilität, und wir sind eher bereit, ein bisschen Marktanteil zu verlieren, aber wir wollen die Profitabilität halten. So insgesamt für die Gruppe ein gutes Wachstum. Im ersten Quartal war die Wachstumsrate für den Schadenunfallversicherung noch negativ, und jetzt hat sich in einen sehr guten, positiven Betrag gedreht. Auf Seite 13 zeigen wir wie üblich die Entwicklung des Betriebsgewinns. Der Betriebsgewinn ist um 200 Millionen gestiegen, verglichen zu dem Vorjahr. Und das ist auf die Entwicklung der Combined Ratio zurückzuführen. Die Combined Ratio ist um 1,6 Prozentpunkte besser. Und da gibt es mehrere Effekte eigentlich. Einmal sehen wir, dass die Belastung aus Naturkatastrophen war sehr hoch im zweiten Quartal 2021 verglichen zu der Vorperiode. Wir sehen auch, dass die Kostenquote nach oben gegangen ist. Das ist aber auf einen positiven Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen. Wenn wir diesen Sondereffekt bereinigen würden, wäre eigentlich die Kostenquote in diesem Quartal besser als die Kostenquote in dem Vorquartal. Und dann sehen wir, dass das Entwicklungsergebnis ist stark positiv und auch deutlich besser als im Vorjahr. Wir müssen auch uns daran erinnern, im Vorjahr hatten wir die Covid-Belastung, wo dieses Jahr ist die Covid-Belastung praktisch neutral. So, wenn man alles zusammenrechnet, ist die Leistung in den zweiten Quartal 2021 mehr oder weniger auf dem Niveau vom Vorjahr. Wenn man normalisiert, und das ist wichtig, sind wir gut und schlecht für die 93 Combined Ratio. Das sehen wir im Grunde genommen seit einigen Quartalen. Das ist die zugrunde liegende Performance. Und dann klarerweise, es gibt immer ein bisschen Neues nach oben, nach unten. Es kommt darauf an, klarerweise, wie die Naturkatastrophenbelastungen oder andere Sondereffekte sich bewegen. Aber die Zielrichtung von 93% ist ganz, ganz klar. Auf Seite 15, da zeigen wir die einzelnen OIs. In Deutschland sehen Sie eine Combined Ratio, die höher liegt als unsere Erwartungen. Aber das hat klarerweise mit der Belastung von Naturkatastrophen zu tun. Das war ausgerechnet und ausgesprochen sehr hoch in Deutschland. Wenn man die Zahlen bereinigt und die Naturkatastrophenbelastung, ist die zugrunde liegende Performance sehr gut. Dann sehen wir eine Reihe von OI mit wirklich guten Zahlen. Das betrifft England, Australien, Frankreich und insbesondere Italien, Osteuropa und Spanien. Dann in Lateinamerika und Türkei sind die Combined Ratio über 100%, aber da muss man immer berücksichtigen, dass das Zinsniveau ist ganz anders in diesen Ländern. So eine Combined Ratio von über 100% ist total vertretbar, und eigentlich wir können trotzdem eine gute Eigenkapitalrendite erwirtschaften. AGCS liegt bei, die Combined Ratio liegt bei 97%, so wir sind weiterhin auf dem Kurs, um unsere Zielsetzung von 98% zu erreichen. Und dann, was auffällig wird, ist die Combined Ratio bei Ole Hermes, ist niedrig mit 63%. Aber das ist auch keine große Überraschung, weil es gibt im Grunde genommen keine keine Insolvenz in der Zeit und deswegen sind die Zahlen bei Ole Hermes auch sehr gut und wir werden ab dem dritten Quartal diese State Supports in den meisten Ländern nicht mehr haben. Bis heute waren wir noch in den State Support, aber heutzutage ist die Situation definitiv geändert und so wir werden wieder aus eigener Kraft in die Zukunft gehen. Seite 17. Das Kapitalanlageergebnis ist eigentlich gestiegen. Das kann ein bisschen überraschend sein. Man erwartet immer, dass das Kapitalanlageergebnis nach unten geht wegen des Zinsumfelds. Aber was wir im zweiten Quartal erlebt habe, ist eine Wiederbelebung von den Dividenden, insbesondere die Dividenden aus Private Equity Fonds. Und das erklärt, warum das Kapitalanlageergebnis stark ist und besser ist als im Vorjahr. Und das ist auch besser als unsere Erwartungen. Wir sind ausgegangen von einem Kapitalanlageergebnis von weniger als 600 Millionen pro Quartal. So, das ist auch eine gute Entwicklung. So, insgesamt eine solide Combined Ratio, eine gute Performance bei unserer Kapitalanlage. Das führt zu guten Ergebnissen für unsere Schadenunfallversicherung. Und jetzt kommen wir auf Seite 19. Und ich bin besonders stolz auf die Ergebnisse von unserer Lebensversicherung. Erstens sehen Sie, dass der Barwert von der neuen Produktion ist um 70% gestiegen. Es gibt auch ein paar Sondereffekte wie eine Neuvereinbarung von einem großen Vertrag in Italien. Plus in Frankreich bieten wir neue Lösungen zu Stammkunden. Aber auch wenn wir die Zahlen und diese Sondereffekte bereinigen, ist die Wachstumsrate bei 36%. Und Sie können vielleicht sagen, okay, das ist einfach, weil letztes Jahr waren die Prämien niedrig. Aber ich kann Ihnen sagen, die Produktion ist höher als was wir in 2019 hatten. So, das ist echt ein gutes Niveau. Und das, obwohl wir die massive Produktänderungen gemacht haben. Was ist auch gut, ist die Neugeschäftsmarge mit 3,2%. Und dann auch alle Segmente haben zu den Verbesserungen von den Neugeschäftsmarge beigetragen. Und alle Segmente sind gewachsen. So, es ist wirklich ein starkes Bild. Und was ist noch besser aus unserer Sicht, ist, dass alle Einheiten haben kräftig an die Produkte gearbeitet. Und ich würde sagen, basierend auf diesen Zahlen sind wir ganz gut unterwegs. Und das ist auch klarerweise vielversprechend für die Zukunft. Aber wenn wir auf Seite 21 gehen, die Gegenwart sieht auch gut aus mit einem Operating Profit von 1,3 Milliarden. Das ist 30% besser als das Vorjahr. Dann, da haben wir zwei Effekte. Einmal die Loadings and Fees, die steigen. Das ist sehr wichtig und das ist auch ein Beweis von unserer Umstellung. Und dann auch das Kapital, die Kapitalanlagemarge ist besser als im Vorjahr. Die Kapitalmärkte sind sehr stabil und das klarerweise hat eine gute Auswirkung auf diese Kennzahl. Alle Geschäftslinien zeigen auch eine Verbesserung. So, insgesamt haben wir einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden. Unsere Erwartung pro Quartal wäre eher 1,1 Milliarden. Aber das ist schon das zweite Quartal in Reihe, dass wir eher bei 1,2, 1,3 Milliarden liegen. Und deswegen würden wir erwarten, wenn die Kapitalmarktbedingungen so bleiben, so eine ähnliche Performance in der Zukunft. Und das ist auch ein Anlass, warum wir die Prognose nach oben revidiert haben für die Gruppe. Auf Seite 23. Den Überblick mit dem einzelnen OIs. Bei der Neugeschäftsmarge sehen Sie allgemein eine Verbesserung oder mindestens stabile Neugeschäftsmarge. Es gibt nur ein paar Ausnahmen. Und dann bei den Operating Profits, ich glaube, was ist positiv auffällig, ist die Entwicklung in den USA mit einer Verbesserung verglichen zum Vorjahr von 94%. Und da muss man immer berücksichtigen, wenn die Volatilität höher ist, sind die Gewinne in Allianz leicht niedriger. Jetzt sehen wir the other side of the coin, so sehr gut Performance bei in the USA. In Italien sehen wir weiterhin eine gute Entwicklung und das ist, weil die fondsgebundene Lebensversicherung in Italien sich sehr gut entwickelt hat. Und dann Asien-Pazifik, wie immer, haben wir eine positive Richtung von den Gewinnen, das ist ein Wachstumsmarkt und wir sehen einfach sukzessiv, dass wir unsere Gewinne erhöhen können. So ein gutes Bild für unsere Lebensversicherung mit guter Qualität. Und wenn wir von Qualität sprechen, ich glaube, Seite 25 ist sehr wichtig. Da haben wir unsere Kapitalanlagemarge, die bei 21 Basispunkte liegt. Das ist besser als das Vorjahr und auch besser als unsere Erwartung. Und was ist sehr wichtig, wir reduzieren weiterhin die Garantie. So, das ist sehr wichtig für die Stabilität von dieser Kennzahl, auch für die Zukunft. Und dann, wie Sie sehen, wir haben die 21 Basispunkte erreicht, obwohl die sogenannte Net Harvesting, so die realisierte Gewinne netto von Abschreibungen, die sind im Grunde genommen bei null. So, da gibt es eine ganz gute Qualität von dieser Kennzahl. Das ist im Grunde genommen getrieben von den laufenden Renditen, netto von den Garantie. Und dann, wie immer, wenn wir die Versicherungsnehmerbeteiligung. So, es geht nicht nur um die Zahl, aber es geht auch um die Qualität der Zahl. Und das ist sehr, sehr gut. So, gute Ergebnisse in unserer Lebensversicherung. Und jetzt kommen wir auf Seite 27 zu Asset Management. Eigentlich haben wir auch im zweiten Quartal Rekord Assets under Management erreicht. Mit 1,8 Billionen Assets under Management für Dritte. Aber was ist noch wichtiger, ist, dass alle Vermögensklassen und Regionen zu dem Erfolg beigetragen haben. So, wir sehen überall, dass wir unsere Assets under Management steigen könnte. So, das ist auch ein Zeichen von Qualität. Und wenn wir auf Seite 29 gehen, da haben wir die Betrachtung für die Netto-Mittelzuflüsse. Insgesamt haben wir 26 Milliarden von Netto-Mittelzuflüsse, 17 Milliarden kommen von AGI und 9 Milliarden kommen von PIMCO. Zuerst bei AGI, das war das höchste Niveau in der Geschichte für AGI. Und das ist auf jeden Fall nicht das erste Quartal, wo die AGI gute Flows hat. Im Jahr hat die AGI 30 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse erreicht. Das ist wirklich eine gute Zahl. Die Zahl von PIMCO kann niedrig aussehen, verglichen zu dem Track Record von PIMCO. Aber da muss man sagen, es gab einen Abfluss von einem großen Mandat. Aber dieses Mandat hatte auch eigentlich sehr niedrige Fees. So insgesamt gibt es keine nennenswerte Auswirkung auf die Einnahme oder Profitabilität von PIMCO. Wenn man die Zahlen von PIMCO um diese Sondereffekt bereinigen würde, wäre die Netto-Mittelzuflüsse wieder bei den traditionellen 25 Milliarden, die wir für mehrere Quartale gesehen haben. Auch bei den Netto-Mittelzuflüssen sehen wir eine gute Qualität im Sinne, da haben wir Wachstum oder eine positive Entwicklung in alle Vermögensklassen und auch in alle Regionen. Was ist auch wichtig, es gibt mehr Wachstum in den sogenannten Mutual Fund gegenüber den Separate Account. Die Mutual Funds sind in der Regel ein bisschen profitabler, so das ist auch eine gute Entwicklung. Und vielleicht noch ein Kommentar zu den Netto-Mittelzuflüssen. Wenn man eine rollierende Betrachtung nimmt für die letzte 12 Monate haben wir insgesamt 120 Milliarden von Netto-Mittelzuflüsse gehabt und das ist sicherlich eine sehr gute Entwicklung. Und klarerweise auf Seite 31, wenn die Netto-Mittelzuflüsse über die Zeit positiv sind und auch wenn die Kapitalmärkte insgesamt stabil sind, wachsen unsere Einnahmen. Insgesamt haben wir eine Wachstumsrate von 16%. Und sowohl PIMCO und AGI haben eine gute Wachstumsrate verzeichnet. Die Wachstumsrate ist im Grunde genommen eine Konsequenz von zwei Effekten. Die Netto-Mittelzuflüsse, die Assets under Management sind auch wegen der Marktentwicklung gestiegen, obwohl wir berücksichtigen müssen, in unserer Fall war der Wechselkurs eher negativ. Und dann es gibt noch einen dritten Faktor, die Fee-Marge ist besser geworden. So die Profitabilität von den Assets under Management ist ein bisschen höher. So alles zusammen führt zu dieser sehr guten Entwicklung bei unseren Einnahmen. Und auf Seite 33, klarerweise, wenn die Einnahme nach oben geht, geht der Gewinn sogar überproportional nach oben. Es gibt dann gewisse operationelle Hebel in Asset Management. So insgesamt haben wir den operativen Gewinn um 30% gesteigert. Und wenn man die Wechselkurse rausrechnen würde, wäre es sogar eine Wachstumsrate von fast 40%. PIMCO hat zu dieser Erfolg beigetragen und AGI hat auch sehr gut beigetragen mit einer Wachstumsrate von 50% und auch eine Verbesserung der Cost-Income-Ratio von ungefähr 7 Prozentpunkte, so eine sehr gute Entwicklung. Insgesamt mit einem operativen Gewinn von über 800 Millionen sind wir klarerweise ganz gut auf dem Kurs, die Prognose von 2,8 Milliarden für das Jahr zu erreichen. Insgesamt für die 6 Monate liegen wir schon bei 1,6 Milliarden. Operating Profit, die Ausgangslage ist sicherlich gut, weil das Niveau von den Assets under Management ist höher, als was wir im Durchschnitt in den ersten 6 Monaten hatten. So, wenn die Märkte weiterhin stabil bleiben, werden wir deutlich über die 2,8 Milliarden Operating Profit liegen. Seite 35, Corporate Segment, da reicht zu sagen, dass der Betriebsergebnis besser als das Vorjahrniveau ist und auch besser als unsere Erwartungen. Und dann auf Seite 37 kommen wir wie üblich zu der nicht operativen Posten und zu den Jahresüberschuss. Ich würde sagen, es gibt keine Auffälligkeiten in den nicht operativen Posten. Die Abschreibungen sind sehr niedrig. Wieder, das hat zu tun mit der Stärke in den Finanzmärkten der Zeit. Die Restrukturierungsaufwendungen sind auf dem Vorjahresniveau und der Steuersatz mit 25% entspricht unseren Erwartungen. So insgesamt der starke Betriebsgewinn und die positive Entwicklung bei den nicht operativen Posten führt zu einem Jahresüberschuss von 2,2 Milliarden, der 45% besser ist als im Vorjahr. So zusammenfassend sind die Ergebnisse für das zweite Quartal und auch für die erste Jahreshälfte ausgesprochen gut, mit einer Wachstum der Einnahme, einem Operating Profit, die über unsere Erwartungen liegt und auch eine sehr gute Jahresüberschuss. Die Solvenzquote ist weiterhin auf einem guten Niveau. Deswegen haben wir unsere Prognose nach oben revidiert und wie ich schon gesagt, wir haben auch das versprochene Buyback angekündigt. Und wie immer für die tolle Leistung möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern bedanken. Dankeschön.
Vielen Dank, Giulio. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Nochmals, wenn Sie eine Frage stellen möchten, Stern 5 bitte vom Telefon, Web Audio Talk Request Taste oben in der Taskleiste. Die erste Frage kommt von Michael Flemig von der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, Herr Bäte, Herr Tetzer-Tirol, Herr Klotz. Eine Frage zu dem Fondsgeschäft in den USA. Herr Bäte, Sie hatten angedeutet, dass man in dieser Woche zu neuen Erkenntnissen gekommen sei, auch bei der Allianz. Bedeutet das, dass doch erhebliche Fehler gemacht worden sind? Wie sehen diese Erkenntnisse aus? Zweitens, Sie hatten angedeutet, das Ganze hinterlasse Spuren auch im Zahlenwerk. Es werde also Rückstellungen geben. Wann ist da zeitlich mit zu rechnen? Dankeschön.
Ja, Herr Flemig, erstmal vielen Dank und ich verstehe Ihre Fragen. Also das brennt uns allen auf den Nägeln. Jetzt nochmal leider, es hat mir die Rechtsabteilung sozusagen in Schriftgröße 22, wenn Sie die kennen, vor die Nase gelegt. Wir dürfen aufgrund der strengen amerikanischen rechtlichen Bedingungen bei einer laufenden Untersuchung des Department of Justice, das hat weder was mit SEC zu tun, sondern dabei fast keinerlei Kommentare machen. Das, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir, und ich wiederhole das nochmal, seit Anfang an wirklich das passiert ist, nicht der Klage, sondern nach die Klagen reinkamen und gemeinsam mit der SEC, wie gesagt, arbeiten seit über einem Jahr rund um die Frage, vor allen Dingen hat dieses Produkt performt, wie es versprochen war, weil das ist die Klage. Und wir haben das quantitativ rechtlich rauf und runter beurteilt. Und was jetzt passiert ist in der letzten Woche, und zwar zum Wochenende, dass die rechtliche Einschätzung dessen, was sozusagen in dieser Fondsgesellschaft passiert hat, verändert hat in der Einschätzung und dass eben nicht alles perfekt gelaufen ist im Fondsmanagement. Das ist aber unabhängig davon der Frage, ob das Produkt oder schlecht ist, gut oder schlecht ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und zu dem Thema Zeitpunkt, wir wollen das natürlich so schnell wie möglich und so ordentlich wie möglich machen, aber wir müssen auch unsere Aktionäre schützen. Sie kennen das amerikanische Klageumfeld ja und schnell ist manchmal sehr teuer und dann kriegen wir das nächste Problem mit den Aktionären und sagen, ihr habt es zu schnell und zu teuer gemacht. Also wir müssen trotz aller Bedürfnis, das gut zu machen, auch im Interesse unserer Kunden, die Balance wahren und das ist alles, was ich zum jetzigen Zeitpunkt zum Thema sagen kann. Und ich bitte um Ihr Verständnis, ich würde gerne mehr sagen.
Darf ich eine kurze technische Nachfrage stellen?
Selbstverständlich, Herr Flemming.
Im Zwischenbericht steht, die Allianz beabsichtigt sich nachdrücklich gegen die Klagevorwürfe zu verteidigen. Ist das quasi ein alter Stand, der sich über Wochenende geändert hat?
Nein, weil ich nochmal damit sagen wollte, es gibt zwei verschiedene Perspektiven. Die eine Frage ist, hat das Produkt alles getan, was es tun sollte? Und die zweite Frage ist, alles im Management des Fonds richtig gelaufen? Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Und die Klage bezieht sich auf den ersten Sachverhalt. Und mehr kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich bitte auch alle anderen, das zu respektieren. Sonst kriege ich Ärger und ich habe schon einiges zu tun. Dankeschön.
Jo. Danke, Herr Flemming. Die nächste Frage kommt von Stefan Karl, Bloomberg.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Eine Nachfrage auch nochmal zu diesem Themenkomplex. Herr Tersariol hatte heute Morgen gesagt, die Allianz schaut sich die Allianz GI, das US-Geschäft, ganz genau an. Die Frage, die sich da aufdrängt, ist natürlich, ob es da noch andere Strategien gibt, die Sie da möglicherweise im Blick haben, wo in der Vergangenheit irgendwas nicht, wie Sie, Herr Bethe, gerade gesagt haben, im Fondsmanagement alles perfekt funktioniert hat. Also gibt es da noch ähnliche Fälle? Oder Fälle, die ähnlich gelagert sein könnten, was mögliche Risiken anbelangt?
Ja, ich kann die Frage nehmen. Nein, das ist ein spezielles Produkt. Man muss immer berücksichtigen, dieses Produkt macht weniger als 1% von unserer Third-Party-Assets under Management. Und das ist jetzt im Fokus und es gibt dann keine anderen Vorfälle.
Aber Herr Karl, vielleicht die Frage ist super. Und ich würde gerne noch mal ergänzen. Vor allen Dingen zu dem Punkt. Wir haben mit der Vereinfachungsstrategie Ende 19 festgestellt, wir müssen nachschalten. Und ich würde gerne mal wiederholen, was ich eben gesagt habe, auch bei der AGI, ganz am Anfang hat das Team und Herr Prost gesagt, wir wollen 40% der Investmentstrategien runterfahren, weil sie zu kompliziert sind, so schwierig. Und davon haben sie die Hälfte schon geliefert. Dieses Ding ist jetzt sozusagen da eingeschlagen, war aber ein extremer Sonderfall. Trotzdem gilt, wir gucken uns das kontinuierlich an. Wir sind jetzt nicht zu selbstbewusst und sagen, ja, kann sonst nicht passieren, sondern wir arbeiten konsequent das ab. Wir haben keinerlei Anzeichen zum jetzigen Zeitpunkt, dass irgendetwas Ähnliches irgendwo anders passieren kann. Aber wir werden das jetzt nochmal zum Anlass nehmen, nochmal alles gegen den Strich zu bürsten. Dankeschön für die Frage.
Dankeschön.
Danke, Herr Karl. Die nächste Frage kommt von Olaf Storbeck von der Financial Times. Herr Storbeck, bitteschön.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Herr Bethe, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem US-Thema. Können Sie uns sagen, wurden da schon Mitarbeiter von Ihnen intern sanktioniert oder erwägen Sie das? Gab es da irgendwie Freistellungen oder sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, alle noch operativ tätig? Was ist da die Lage? Vielen Dank.
Ja, wir können zu dem Thema keine Aussage machen. So, da habe ich keine weiteren Kommentare, aber wir werden einfach weiterhin Elemente bekommen und dann werden wir die Konsequenzen ziehen, die wir ziehen müssen. Aber derzeit können wir keine Kommentare abgeben.
Okay, danke.
Die nächste Frage kommt von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, guten Morgen. Zwei Fragen. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt keinerlei Aussage zum Ergebnis für das volle Jahr in dem, was Sie heute gesagt haben. Hängt das mit den Vorgängen in den USA zusammen? Und die zweite Frage, vielleicht können Sie noch mal einmal erklären, warum alle Welt in den Zeiten der Niedrigzinsen der Lebensversicherung Probleme hat und die Allianz übersteigende Gewinne. Da gibt es Leute, die sagen, das liegt daran, dass die Allianz die Verteilung der Übergewinne, also über den Garantien hinaus Erträge, zugunsten der Aktionäre stark verstärkt hat und bei den Kostengewinnen auch höchstens 50% weitergibt, also vergleichsweise wenig. Ist das so? Also werden Sie in der Lebensversicherung weiter reich auf Kosten der Kunden?
Okay, so die erste Frage war über die potenzielle Auswirkung von der Situation in den USA auf unsere Ergebnisse. Da muss man differenzieren zwischen Operating Profit und Jahresüberschuss. Die Operating Profit spiegelt die zugrunde liegende Performance wider. So jegliche Belastung würden wir nicht in den operativen Gewinn berücksichtigen. Falls wir bis Jahresende was buchen müssen, da würden Sie eine Auswirkung in unsere Jahresüberschuss. So müssen Sie einfach sehen, zugrunde liegende Performance wird nichts von den jeglichen Belastungen angetastet, aber der Jahresüberschuss könnte potenziell eine negative Auswirkung aus der Situation haben. Zu dem Thema, warum machen wir gute Ergebnisse in der Lebensversicherung, das hat eher zu tun, dass wir seit Jahren immer unsere Risikoprofile ganz genau in Augen gehabt haben. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die Allianz vor 20 Jahren, ich bin zur Allianz vor 20 Jahren gekommen und damals hatten wir schon intern ein Risikokapital irgendwie entwickelt und das hat uns immer erlaubt, irgendwie die Produkte schnell auf die Situationen anzupassen. Und ich glaube, wenn man das über die Jahre macht, klar kriegt man ein Risikoprofil, der besser ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. In den USA zum Beispiel, wir haben uns entschieden, keine Variable Annuity nach einer gewissen Zeit zu machen und wir haben uns auch entschieden, keine Fix Annuity zu machen. Wir haben uns fokussiert auf die Produkte, wo wir gedacht haben, die Performance für die Kunden und die Performance auch für unsere Aktionäre kann am besten sein. So, wenn wir solche guten Ergebnisse haben, ist mehr für die Wahlen, die wir getroffen haben, wo wollen wir spielen, mit welchen Produkten wollen wir tätig sein. Und das hat nichts zu tun, dass wir unseren Kunden keinen Wert geben. Und ich würde sogar sagen, wenn wir so eine starke Produktion haben, bedeutet, dass die Kunden unsere Lösungen eigentlich mögen.
Nochmal eine Nachfrage. Das Gewinnziel ist dann jetzt gekippt für das volle Jahr?
Gewinnziel, den Operating Profit haben wir, wie heute angekündigt, eher nach oben revidiert. So, wir erwarten, dass wir in der oberen Hälfte sind. Und was den Jahresüberschuss angeht, da müssen wir sehen, da gibt es auf jeden Fall auch immer eine gewisse Unsicherheit, auch wegen Marktbewegungen. Deswegen, wir geben immer eine Guidance, was den Operating Profit angeht, aber für den Jahresüberschuss, es gibt automatisch eine mehr Volatilität und zum Beispiel, das kommt auch nur aus reinen Marktbewegungen rein.
Danke.
Danke, Herr Fromme. Wir würden jetzt auf die englische Leitung switchen und wir nehmen die Frage von Ben Dyson von S&P Global Market Intelligence, bitte. Wir scheinen ein Audioproblem zu haben. Ben, can you hear us? Your line must be open. Gut. Wenn diese Leitung, if this line doesn't work, okay, so we lost Ben. Then we go to the next one, and it is David Walker from Insurance ERM. Okay. Diese englische Leitung scheint nicht zu funktionieren. Dann würden wir... Ja. Wenn Sie Fragen stellen möchten, Stern 5 bitte. If you want to ask questions, Star 5. Wir haben noch eine Nachfrage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Dann bitte. Herr Flemig?
Ja, Michael Flemig, Börsenzeitung. Da nutze ich die Gelegenheit, nochmal zum Fondsthema nachzuhaken. Gibt es denn Gespräche mit den Kläger bezüglich einer Einigung und planen Sie solche Gespräche bzw. eine Einigung auf außergerichtlichem Wege? Danke.
Ich bitte um Verständnis, wir können wirklich nicht über unsere Verfahren, nicht über die regulatorische Verfahren oder auch nicht über die Litigation-Verfahren sagen. So, wir können derzeit keine Aussage treffen.
Gut, danke schön.
Aber Herr Flemig, grundsätzlich unabhängig von diesem Verfahren haben wir natürlich ein Interesse, so konsequent, zeitnah und abschließend das Thema wegzukriegen, damit man sich auf die Zukunft konzentrieren kann. Gehen Sie mal davon aus, dass jeder bei uns, auch unsere Anwälte, alles tun, das Ding aus der Welt zu bringen. Mehr können wir an der Stelle nicht sagen. Haben wir noch eine Frage?
Wir haben noch eine Frage. Ja, Herr Flemig, sind Sie, soweit ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Klotz, Herr Bäte, Herr Dezeröl.
Danke schön. Wir haben noch eine letzte Frage, die reingekommen ist, von Herrn Michael Watzke vom Deutschlandfunk. Bitte schön, Herr Watzke.
Grüß Gott, die Herren. Michael Watzke hier vom Deutschlandfunk. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe noch mal eine Frage zu Bernd, zu den Kosten, mit denen die Allianz rechnet im Laufe des Jahres. Und auch zu der grundsätzlichen Frage, die ich bisweilen höre im Versicherungsgeschäft, dass Naturkatastrophen, auch wenn sie teuer sind, letztlich am Ende für Versicherungsgesellschaften, und das meine ich nicht zynisch, positiv sind, weil sie das Geschäft oder das Geschäftsvolumen erhöhen. Ist das so? Und dann ist die Frage, die Diskussion in der Politik über eine Versicherungspflicht. Wie sehen Sie die? Sehen Sie die grundsätzlich positiv, weil das für die Allianz Geschäft bedeutet? Oder sehen Sie sie negativ, weil es bedeutet, dass dieses Geschäft dann möglicherweise reglementiert ist und Sie nicht das Geld verlangen können für Versicherungen, das Sie gerne wollten? Danke Ihnen.
So, zu dem Thema Bernd, zuerst zu den Belastungen für die Allianz, die Nettobelastung, das bedeutet nach Rufversicherung ist bei knapp 400 Millionen Euro, wenn wir die Bruttobelastung nehmen, und das ist die Bruttobelastung für ganze Europa, nicht nur für Deutschland, sind wir bei, unsere Schätzung ist bei ungefähr 900 Millionen Euro, und das sind die Zahlen. Dazu dem Thema, ob Naturkatastrophe für die Versicherung gut ist. Sie meinen, Sie wollen nicht zynisch sein, aber wirkt ein bisschen zynisch. Und ich würde sagen, wir freuen uns nie, wenn Naturkatastrophen kommen. Und ich würde auch nicht jetzt, kann man sicherlich sagen, potenziell kann das zu mehr Kundennachfrage führen, aber ich würde nicht sagen, dass wir, wenn wir eine Naturkatastrophe sehen, dass wir denken, oh, das ist gut und wir werden mehr Gewinne in der Zukunft machen. Das ist sicherlich nicht die Denkweise, die wir haben. Und dann bei dem Thema Pflichtversicherung. Wir sind nicht unbedingt für eine Pflichtversicherung. Erstens, wir glauben auch, es muss ein gewisser Freiraum immer gelassen werden. Wir denken auch, das könnte sogar negative Implikationen haben, im Sinne, die Leute könnten vielleicht auch weniger Anreiz haben, eine gewisse Prävention zu machen. Aber was wir machen wollen, sicherlich auch zusammen mit den Regierungen über Lösungen zu reden. Es gibt auch Lösungen in einer andere Staaten wie in der Schweiz oder auch in England, die man vielleicht nach Deutschland bringen könnte. So, die sind alle klarerweise Überlegungen, die wir zusammen mit unseren Wettbewerber mit den GDV und auch klarerweise mit den Regierungen diskutieren können. Aber einfach eine Pflichtversicherung einzuführen, das ist aus unserer Sicht nicht die richtige Antwort. Man muss das Thema ein bisschen globaler betrachten.
Danke Ihnen.
Danke, Herr Watzke, für Ihre Frage. Wir müssen heute pünktlich Schluss machen. Danke für Ihre Teilnahme. Und für Ihre Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, die wir nicht beantworten konnten, dann schicken Sie die gerne per E-Mail. Ich übergebe nochmal an Herrn Bäte.
Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen dabei waren. Ich würde jetzt gerne noch mal was zum Schluss was Persönliches sagen an Sie. Es hat nach dem wirklich schrecklichen Announcement da am Sonntagabend, das Announcement war eigentlich nicht schrecklich, aber die Reaktion für die Aktie am nächsten Tag war schrecklich. Und da gab es alle möglichen Fragen zu, was war bei der Allianz los, von denen sind wir doch nur gute Nachrichten gewöhnt. Gucken die sich um ihre Kunden und kümmern sich drum. Und auch wenn ich nicht alles Feedback, auch das Persönliche, nicht so toll fand, glauben Sie mal eins, meine Damen und Herren, wir hören als Allianz zu, wenn Sie Kritik für uns haben oder Feedback. Wir wischen das nicht weg, wir ignorieren das nicht und wir versuchen daraus zu lernen. Das Letzte wäre, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir werden also auch diese Gelegenheit nutzen, genau zu überprüfen, ob wir Dinge besser machen können. Und das war mir noch wichtig, dass ich Ihnen das für heute mitgebe. Schönen Tag noch.
Danke, Herr Bäte. Auch von meiner Seite noch einen schönen Tag. Und für die, die in den Urlaub gehen, wünsche ich mir eine gute Erholung. Und wir sehen uns dann und hören uns zum dritten Quartal. Auf Wiedersehen.